Einleitung. Die reformierte Tradition hat ihre Wiege in der Schweiz. In Zürich predigte Zwingli das Evangelium fortlaufend, Vers für Vers durch die Bücher der Bibel. In Genf lehrte Calvin und schuf mit der Institutio ein Lehrgebäude, das die Theologie der Reformation auf Jahrhunderte prägte. In Bern wirkte Berchtold Haller, in Basel Johannes Ökolampad, in der Romandie Pierre Viret und Theodor Beza. Auf Schweizer Boden, in den Sprachen dieses Landes, Deutsch, Französisch, Italienisch, wurde das Wort Gottes neu entdeckt, ausgelegt, verkündigt. Im Januar 1519 bestieg Huldrych Zwingli die Kanzel des Großmünsters in Zürich. Er war neu in der Stadt, 31 Jahre alt, und er tat etwas, das damals niemand wagte. Er begann, das Matthäusevangelium fortlaufend auszulegen, Vers für Vers, nicht die Kirchenväter, nicht die Scholastiker, nicht die päpstlichen Dekrete, sondern die Schrift selbst. Das war der Funke, der die Reformation in der Schweiz entzündete. Von Zürich aus breitete sich das Feuer aus. In Genf lehrte Johannes Calvin, dessen Institutio zum theologischen Lehrbuch einer ganzen Epoche wurde. Pierre Viret trug dieselbe Lehre in die Dörfer der Romandie, Theodor Beza verteidigte sie gegen Angriffe von allen Seiten, und Heinrich Bullinger führte in Zürich das Werk Zwinglis weiter. Sein zweites helvetisches Bekenntnis von 1566 wurde zur gemeinsamen Grundlage der reformierten Kirchen von der Schweiz bis nach Schottland. Doch frage heute einen Schweizer, was die reformierte Lehre eigentlich besagt, worauf unser Glaube gründet, warum wir so denken, wie wir denken. Du wirst Achselzucken ernten und betretenes Schweigen, allenfalls ein paar vage Erinnerungen an den Konfirmationsunterricht. Dabei liegt ein Schatz im Keller, ein Goldschatz, der seit Jahrhunderten dort liegt, ungehoben, kaum noch bekannt, das Westminster-Bekenntnis, die reifste Frucht der biblischen Theologie, die die reformierte Kirche je hervorgebracht hat. Diese Serie will ihn heben, Folge für Folge, Abschnitt für Abschnitt. Ein vergessener Schatz. Das Westminster-Bekenntnis, The Westminster Confession of Faith, ist die reifste Frucht der reformierten Theologie, hervorgebracht in den Jahren 1643 bis 1646 von den gelehrtesten Köpfen der englischsprachigen Welt. 120 Theologen, berufen vom englischen Parlament, versammelten sich in der Westminster-Abtei zu London. Draußen tobte der Bürgerkrieg, drinnen rangen sie um jedes Wort, jeden Satz, jede Formulierung in einer Atmosphäre des Gebets, der Diskussion, des beharrlichen Studiums der Schrift. Was sie hervorbrachten, war ein Bekenntnis, das die biblische Lehre in 30 Kapiteln zusammenfasst, klar, präzise, schriftgemäß, seelsorgerlich, von einer solchen Tiefe und Ausgewogenheit, dass es bis heute nichts Vergleichbares in der Kirchengeschichte gibt. Dieses Bekenntnis ist kein englischer Sonderweg. Es steht in direkter Linie zu dem, was in Zürich und Genf wiederentdeckt wurde. Die Westminster-Väter schöpften aus demselben Brunnen wie Zwingli und Calvin, sie lasen dieselbe Bibel, lehrten dasselbe Evangelium, bekannten denselben Herrn. Was in der Schweiz begann, fand in der Westminster-Abtei seine vollendetzte Formulierung. Und doch ist dieses Bekenntnis im deutschsprachigen Raum beinahe unbekannt. Die reformierten Kirchen der Schweiz haben ihre eigenen Bekenntnisse, das zweite helvetische Bekenntnis, den Heidelberger Katechismus, das Bekenntnis von La Rochelle, und das ist gut und recht. Bullingers zweites helvetisches Bekenntnis ist ein Juwel, und der Heidelberger Katechismus hat Generationen von Christen durch seine warme, seelsorgerliche Sprache genährt. Aber das Westminster-Bekenntnis geht weiter, ist ausführlicher, behandelt Fragen, die in den älteren Bekenntnissen nur gestreift werden, den dreifachen Gebrauch des Gesetzes, das Verhältnis von Kirche und Staat, die Kirchenzucht, die Synoden, die Ehescheidung. Es ist die Summe der reformierten Theologie, destilliert aus mehr als einem Jahrhundert der Reformation. Die Westminster-Väter hatten den Vorteil, auf den Schultern von Luther, Zwingli, Calvin und Bullinger zu stehen. Sie konnten die Früchte ernten, die andere gesät hatten, und was sie ernteten, fassten sie in 30 Kapitel nicht als Ersatz für die Schrift, sondern als Wegweiser durch die Schrift. Der große presbyterianische Theologe B.B. Warfield sagte einmal, das Westminster-Bekenntnis sei das am sorgfältigsten durchdachte, am genauesten formulierte und am umfassendsten schriftgemäße Bekenntnis, das die Kirche je hervorgebracht habe. Das ist ein gewaltiger Anspruch, aber wer das Bekenntnis liest und an der Schrift prüft, wird verstehen, warum Warfield so urteilte. Stell dir vor, du hast einen Goldschatz im Keller deines Hauses, aber du weißt nichts davon. Du lebst dein Leben, als wäre der Keller leer. Genauso steht es um das reformierte Erbe in der Schweiz. Das Gold ist da, es ist echt, es ist deins, aber es nützt nichts, solange du es nicht findest, hervorholst und gebrauchst. Diese Serie ist der Schlüssel zum Keller. Warum diese Serie? Für wen ist das? Wer sollte sich die Mühe machen, Tag für Tag einer Stimme zuzuhören, die ein 400 Jahre altes Bekenntnis auslegt? Vielleicht für dich. Vielleicht bist du ein reformierter Christ, der spürt, dass da mehr sein muss, mehr Tiefe, mehr Gewissheit, mehr Fundament, aber nicht weiß, wo er anfangen soll. Vielleicht bist du in der reformierten Kirche aufgewachsen, hast den Konfirmationsunterricht hinter dir, aber könntest niemandem erklären, was deine Kirche eigentlich lehrt. Vielleicht aber kommst du aus einer anderen Tradition, oder du bist einfach ein Mensch, der nach Wahrheit sucht, der wissen will, ob es einen Gott gibt, wie man ihn erkennen kann, warum die Welt so ist, wie sie ist, und was nach dem Tod kommt. Für alle, die verstehen wollen, ist diese Serie. Das Westminster-Bekenntnis umfasst 33 Kapitel, 171 Abschnitte, für jeden Abschnitt gibt es eine eigene Folge. Jede Folge dauert etwa eine halbe Stunde. Wir beginnen mit dem Text des Bekenntnisses selbst, dann gehen wir in die Schrift, denn das Bekenntnis will nichts anderes sein als eine Zusammenfassung dessen, was die Bibel lehrt. Was sagt der Text, was bedeuten die griechischen und hebräischen Worte, wie hängen die verschiedenen Schriftstellen zusammen? Dann fragen wir, was die Väter meinten, als sie diesen Abschnitt formulierten, gegen welche Irrtümer schrieben sie, welche biblische Wahrheit wollten sie festhalten? Wir hören auf Calvin, Zwingli, Bullinger, Beza, Wiret, auf Thomas Watson, John Owen, Francis Turretin, Hermann Witzius, A.A. Hodge und B.B. Warfield, sie alle haben aus demselben Brunnen geschöpft, und ihre Einsichten sind Gold wert. Dann wenden wir die Lehre auf das Leben an, denn das Bekenntnis ist kein Museumsstück, es geht um dein Herz, dein Gewissen, deinen Alltag, deine Ewigkeit. Und schließlich beten wir, denn die reformierte Lehre ist nicht nur zum Studieren da, sondern zum Anbeten, jede Folge schließt mit einem Gebet, das die gehörte Wahrheit vor Gott bringt. Du brauchst kein Theologiestudium, um dieser Serie zu folgen, keine Vorkenntnisse, sondern nur zweierlei, ein hungriges Herz und die Bereitschaft, täglich eine halbe Stunde zuzuhören. Der Rest kommt von selbst. Ein kurzer Überblick über die Kapitel. Stell dir das Westminster-Bekenntnis vor wie ein großes Haus mit vielen Zimmern. Wir werden jedes Zimmer betreten, uns umschauen, die Fenster öffnen und das Licht der Schrift hereinlassen. Die Väter haben die Kapitel mit Bedacht angeordnet, vom Fundament bis zum Giebel, von der Quelle der Erkenntnis bis zum Ziel der Geschichte. Wir beginnen mit dem Fundament, Kapitel 1, von der Heiligen Schrift. Bevor wir über Gott reden können, müssen wir wissen, woher wir etwas von Gott wissen. Die Schrift ist die Quelle, von Gott eingegeben, in sich selbst glaubwürdig, hinreichend zur Seligkeit, klar in dem, was zum Heil nötig ist, der höchste Richter in allen Glaubensfragen. Die 10 Abschnitte dieses Kapitels sind das tragende Fundament, auf dem alles andere ruht. Ohne dieses Fundament gibt es keine Theologie, nur menschliche Meinungen. Dann, in den Kapiteln 2 und 3, wenden wir uns Gott selbst zu. Kapitel 2 entfaltet die Lehre von den Eigenschaften Gottes und von der Dreieinigkeit, ein Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, derselbe an Substanz, gleich an Macht und Herrlichkeit. Kapitel 3 wendet sich dem ewigen Ratschluss Gottes zu, indem er alles, was geschieht, zu seiner Ehre und zum Heil der Erwählten geordnet hat. Das ist schwere Kost, aber es ist die Grundlage aller Gewissheit und allen Trostes, wenn Gott nicht souverän wäre, könnte uns nichts und niemand retten. In den Kapiteln 4 und 5 betrachten wir die Werke Gottes. Kapitel 4 lehrt die Schöpfung aller Dinge aus dem Nichts und den Menschen als Krone der Schöpfung, geschaffen im Bild Gottes. Kapitel 5 entfaltet die Vorsehung, Gott erhält und regiert alle Dinge, kein Spatz fällt vom Dach ohne ihn, kein Haar von deinem Haupt ohne seinen Willen. Die Kapitel 6 bis 9 behandeln den Sündenfall und die Erlösung. Kapitel 6 beschreibt, wie die Sünde in die Welt kam und was sie aus dem Menschen gemacht hat. Kapitel 7 verkündet die gute Nachricht, Gott hat einen Gnadenbund geschlossen, zuerst mit Adam, dann, nach dem Fall, den Bund der Gnade, der in Christus erfüllt ist. Kapitel 8 entfaltet, wer dieser Christus ist, wahrer Gott und wahrer Mensch, der Mittler, der Prophet, Priester und König seines Volkes. Kapitel 9 fragt, was nach dem Sündenfall vom freien Willen des Menschen übrig ist. Die Kapitel 10 bis 13 entfalten die goldene Kette des Heils, die wirksame Berufung, die Rechtfertigung allein aus Glauben, der Artikel, mit dem die Kirche steht und fällt, die Adoption, durch die wir nicht nur freigesprochen, sondern zu Kindern Gottes gemacht sind, und die Heiligung, in der der Geist uns langsam, schmerzhaft, unaufhaltsam in das Bild Christi formt. In den Kapitel 14 bis 18 geht es um das konkrete christliche Leben, den rettenden Glauben, die Buße, die guten Werke als Früchte der Dankbarkeit, die Beharrung der Heiligen und die Heilsgewissheit. Die Kapitel 19 und 20 behandeln das Gesetz Gottes und die christliche Freiheit. Das Gesetz ist nicht abgeschafft, sondern hat einen dreifachen Gebrauch, es zeigt uns die Sünde, es hält die Gesellschaft im Zaum und es ist die Regel der Dankbarkeit für die Erlösten. Die Kapitel 21 bis 23 ordnen die gemeinsame Existenz vor Gott, den Gottesdienst, die Eide und Gelübde, das Verhältnis zur Obrigkeit. In den Kapiteln 24 bis 26 betrachten wir die Ehe, die Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen. Die Kapitel 27 bis 29 handeln von den Sakramenten, der Taufe und dem Abendmahl, in dem Christus durch den Glauben wirklich gegenwärtig ist und die Seele nährt. Die Kapitel 30 und 31 regeln das Kirchenregiment, die Kirchenzucht als Medizin, nicht als Strafe, und die Synoden als Werkzeug zur Einheit und Reinheit der Kirche. In den Kapiteln 32 und 33 schließlich blicken wir auf die letzten Dinge, den Zustand der Seele nach dem Tod, die Auferstehung des Leibes und das Endgericht. Christus wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit, die Toten werden auferstehen, die Bücher werden geöffnet, und jeder wird empfangen, was seine Taten wert sind, die einen aus Gnade das ewige Leben, die anderen nach Gerechtigkeit die ewige Verdammnis. Das ist nicht populär, aber es ist wahr, und die Wahrheit, so schwer sie ist, ist besser als eine Lüge, so angenehm sie scheint. Das ist der Weg, 171 Abschnitte, eine Andacht nach der anderen, ein Schritt nach dem anderen durch das ganze System der biblischen Lehre. Am Ende wirst du nicht nur wissen, was die reformierte Kirche lehrt, sondern den Gott kennen, von dem diese Lehre zeugt, und ihn zu kennen ist das ewige Leben. Was diese Serie anders macht. Erstens, wir lesen das Bekenntnis selbst, nicht nur darüber. Jede Folge beginnt mit dem vollen Wortlaut des Abschnitts, übersetzt, aber so nah am Original wie möglich. Zweitens, wir gehen tief in die Schrift. Das Bekenntnis ist keine eigenständige Autorität, sondern eine Zusammenfassung der biblischen Lehre. Darum graben wir in jeder Folge nach den biblischen Wurzeln, fragen nach der Bedeutung der hebräischen und griechischen Worte und lassen die Schrift selbst reden, denn sie allein ist die Richtschnur des Glaubens. Drittens, wir hören auf die Lehrer der Kirche. Die reformierte Tradition ist reich an großen Theologen, deren Einsichten über Jahrhunderte gewachsen sind, Calvin, Zwingli, Bullinger, Beza, Wiret, die Schweizer Väter, Watson, Owen, Goodwin, Brooks, die englischen Puritaner, Turretin, Witzius, Abrakel, die kontinentalen Scholastiker, Hodge, Warfield, Machen, die Princeton-Theologen. Das ist kein Monolog, sondern ein Chor. Viertens, wir beten die Lehre. Die Reformatoren und Puritaner betrieben Theologie nie als trockene Wissenschaft, sondern als Anbetung, als Anschauen Gottes. Darum schließt jede Folge mit einem Gebet, nicht als Anhängsel, sondern als Ziel, die Lehre soll ins Herz sinken, und das Herz soll zu Gott aufsteigen. Fünftens, die Serie ist audiozentriert. Du kannst sie hören beim Spaziergang am Zürichsee, auf der Autofahrt durchs Emmental, beim Abwaschen in der Küche, beim Joggen am Morgen. Der Glaube kommt aus dem Hören, sagt Paulus, und diese Serie will nichts anderes, als dass du hörst und glaubst. Sechstens, die Serie ist fortlaufend. Jeder Abschnitt baut auf dem vorherigen auf. Das Westminster-Bekenntnis ist ein organisches Ganzes, ein System, in dem jedes Teil seinen Platz hat. Du kannst nicht einfach mittendrin einsteigen und erwarten, dass alles Sinn ergibt, aber du kannst am Anfang beginnen, Schritt für Schritt, Abschnitt für Abschnitt, und am Ende wirst du das ganze Gebäude der reformierten Lehre vor dir sehen. 171 halbe Stunden, das ist weniger Zeit, als viele Menschen in einer Woche vor dem Fernseher verbringen. In einem halben Jahr hast du dir einen Überblick über die gesamte biblische Lehre verschafft, den viele Christen in ihrem ganzen Leben nicht erlangen. Eine Investition, die sich lohnt. Eine Einladung. Komm also nicht als Student zu einem trockenen Lehrbuch, sondern als Wanderer, der eine Karte in Händen hält, als Bergmann, der eine Goldader gefunden hat, als Hungriger, der an einem gedeckten Tisch Platz nimmt. Einmal ist bereitet der ganze Ratschluss Gottes. Nichts ausgelassen, nichts beschönigt, nichts hinzugefügt. Du wirst auf dieser Reise Dinge hören, die dich herausfordern. Die Lehre von der völligen Verdorbenheit des Menschen schmeichelt unserem Selbstbild nicht, die Lehre von der Erwählung stößt unseren Stolz vor den Kopf, die Lehre vom Endgericht ist nicht geeignet für einen gemütlichen Abend. Aber du wirst auch Dinge hören, die dich tragen werden, die Lehre von der Gnade, von der Vergebung, von der Kindschaft, von der Bewahrung, von der Auferstehung. Das Evangelium ist keine Watte, es ist ein Fels. Die Reformatoren hatten ein Wort für den Moment, in dem die Lehre nicht mehr nur Lehre ist, sondern lebendige Wahrheit, die ins Herz dringt, das Testimonium internum spiritus sancti, das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Calvin verglich die Schrift mit der Sonne, man kann lange über sie reden, ihre Größe berechnen, ihre Bahn beschreiben, aber all das ist nichts gegen den Augenblick, in dem die Sonne selbst am Horizont aufgeht und alles überstrahlt. So ist es mit dem Wort Gottes, und so kann es mit dieser Serie sein, wenn der Geist es schenkt. Ich lade dich ein. Nicht als einer, der alle Antworten hat, sondern als einer, der die Karte studiert hat und den Pfad kennt. Komm, schalte ein, morgen und übermorgen und jeden Tag danach. Der Schatz im Keller des reformierten Europa gehört dir, gehört uns, gehört der Kirche. Es ist Zeit, ihn ans Licht zu holen. Gebet. Herr, unser Gott, himmlischer Vater, du hast geredet. In der Schöpfung, in der Geschichte, in den Propheten und Aposteln und zuletzt in deinem Sohn, der das Ebenbild deines Wesens und der Abglanz deiner Herrlichkeit ist. Du hast nicht geschwiegen, du hast dich geoffenbart und du hast deine Offenbarung in der Heiligen Schrift für uns festgehalten, damit wir wissen, wer du bist, was du von uns willst und was du für uns getan hast. Und doch sind wir so träge, so vergesslich, so leicht abgelenkt. Die Schätze deines Wortes liegen vor uns und wir blättern achtlos daran vorbei. Die Lehre, für die unsere Väter gestritten und gelitten haben, verstaubt in den Regalen und das Gold des Evangeliums liegt im Keller, während wir dem Flitterkram der Welt nachlaufen. Vergib uns, Vater, unsere Gleichgültigkeit, unseren Stolz, der meint, Neues sei besser als Altes und eigene Gedanken seien tiefer als die Gedanken deiner Knechte. Schenke uns Hunger nach deinem Wort, Hunger nach deiner Wahrheit, Hunger, der nicht gestillt wird durch die Brocken vom Tisch der Welt, sondern nur durch das Brot, das vom Himmel kommt. Öffne unsere Ohren, mach uns zu Hörern, die nicht nur hören, sondern auch tun. Ich bitte dich für jeden, der diese Worte hört, für den Suchenden, der nicht weiß, ob es dich gibt, zeige dich ihm, für den Zweifelnden, der nicht weiß, ob er dir trauen kann, schenke ihm Gewissheit, für den Müden, der den Weg nicht mehr gehen will, trage ihn, für den Stolzen, der meint, er wisse schon genug, brich seinen Stolz und mach ihn lernbereit. Sende deinen Geist. Ohne ihn ist auch das klarste Wort dunkel, ohne ihn ist auch die reinste Lehre tot, ohne ihn sind auch die besten Worte Schall und Rauch. Aber mit ihm, durch ihn, in ihm wird das Wort lebendig, dringt es durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, schafft es Glauben, wo kein Glaube war, und stärkt es Glauben, wo er schwach ist. Herr, du weißt, dass diese Serie ein Wagnis ist. 171 Folgen sind ein langer Weg, und die Gefahr ist groß, dass wir müde werden, dass wir abspringen, dass der Alltag die guten Vorsätze verschlingt. Darum bitte ich, gib uns Ausdauer, Treue, die Beharrlichkeit, die du selbst in deinen Kindern wirkst, damit wir nicht nur anfangen, sondern auch vollenden. Lass diese Serie nicht nur Wissen vermehren, Wissen bläht auf, sondern Liebe, Liebe zu dir, zu deinem Wort, zu deiner Wahrheit, zu deiner Kirche, zu den Brüdern und Schwestern, die mit uns denselben Weg gehen. Die Erkenntnis, die nicht zur Liebe führt, ist wertlos, aber die Erkenntnis, die das Herz entflammt, ist ein Vorgeschmack der Ewigkeit. Vater, ich vertraue dir diese Serie an, jede einzelne Folge, jeden Hörer und jede Hörerin. Was ich nicht kann, du kannst es, was ich nicht weiß, du weißt es, was ich nicht bewirken kann, du bewirkst es. Denn das Werk ist dein, nicht meins, die Ehre ist dein, nicht meine, die Frucht kommt von dir, nicht von mir. So geh mit uns, leite uns, bewahre uns und lass uns am Ende, wenn die letzte Folge verklungen und das letzte Gebet gesprochen ist, reicher sein als am Anfang, reicher an Erkenntnis, reicher an Glauben, reicher an Liebe und vor allem, näher bei dir. Denn das ist das Ziel, nicht Wissen um des Wissens willen, sondern Gemeinschaft mit dir, dem lebendigen Gott, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen.